Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir, Christian Meyer von der Welt und mit
Stefan Winterbauer von Media, wie jede Woche. Hallo oder fast jede Woche. Ja, Grüße auch an nach Österreich und der Schweiz.
An die angeschlossenen Funkhäuser.
Genau, das war natürlich am Anfang die berühmte, die legendäre, die Eurovisionshymne, weil Wetten, das ist ja zurück, der eine oder andere wird es gemerkt und auch gesehen haben, aber nicht nur das. TV Total ist auch zurück, die olle Kultsendung damals von Stefan Raab. Und wir reden heute über Retro-TV so ein bisschen. Aber nicht nur über Retro-TV, wir reden am Anfang auch über Christian Drosten und die Medien. Auch mal wieder, ist auch jetzt kein ganz neues Thema.
Mir ist aufgefallen neulich, als ich so überlegt habe, Frühjahr 2020, als es losging mit Corona, da haben wir eigentlich alle wichtigen Themen schon besprochen hier. Zum Beispiel darf man über Corona lachen, ja. Aber das Wichtigste fand ich eigentlich auch im Nachhinein, oder eines der wichtigsten Punkte, da hattest du, glaube ich, ein Interview mit Michael Haller gemacht, diesem Medienforscher, Medienwissenschaftler. Und der hat ja nochmal gesagt und darauf hingewiesen, dass diese Leerstellen im Wissen, ne, dieses ganze Nichtwissen, Halbwissen, aber eigentlich auch eher Nichtwissen damals über Corona, dass das für Journalisten schwer auszuhalten ist und natürlich auch Probleme verursacht. Und ein bisschen mehr wissen wir in der Zwischenzeit über das Virus, aber auch über Folgen von Viren und über das Verhalten von Medien. Aber eigentlich ist denke ich da immer noch oft dran, ne, dass man ja eigentlich dass es so wenig breitflächig, es sind wahnsinnig viele Informationen verfügbar und trotzdem ist die Unsicherheit auch noch sehr, sehr groß.
Geht's dir jetzt wie Kester Schlenz vom Stern? Der Sternautor Kester Schlenz, die haben einen Titel gemacht, ich blick nicht mehr durch oder so ähnlich. Und dann war eine Person, vermutlich der Autor Kester Schlenz, der sich so einen Rollkragenpulli über den Kopf zieht. Und die These ist, der Journalist, selbst für den Journalisten Schlenz vom Stern, ist jetzt alles ein bisschen viel und er blickt nicht mehr durch bei den ganzen Informationen.
Ist da der Kopf in dem Rollkragen?
Ja, genau,
der Kopf komplett verschwunden.
Man sieht noch
die
oben
obere Hälfte vom Kopf.
Man sieht noch so Haare soweit vorhanden. Ja.
Interessant, interessant. Na gut, wir hatten ja in der vergangenen Woche schon das Interview mit Jakob Augstein. Anlass war die Konferenz der Rudolf Augstein Stiftung über Corona und die Wissenschaft und die Medien. Das war in der vergangenen Woche, da hatten wir das Interview dazu. Und in dieser Woche weiß gar nicht, ob das Zufall ist, aber wahrscheinlich hat es einfach damit zu tun, dass die Zahlen wieder so besorgniserregend steigen. Gab es ein ellenlanges Interview mit Christian Drosten.
In der Zeit, natürlich, wo sonst? Und es gab auch wieder eine Podcast-Folge mit ihm, der macht sich ja mittlerweile sehr rar. Der kommt nur noch alle 4 Wochen, also der Podcast kommt nur noch alle 2 Wochen und er im Wechsel mit Sandra Ziesek, das heißt Drosten nur noch alle 4 Wochen, aber diese Woche war er wieder dran und war ziemlich übel drauf. Naja, nicht übel drauf, er hat schlechte Nachrichten gehabt, so möglicherweise 100.000 Tote und alles ganz schlimm mit Corona, und das Interview passt irgendwie. Es ist fast so ein bisschen das begleitende Interview zu dieser Podcast-Folge. Und interessant für uns ist aber an diesem Interview vor allem, dass er dann nochmal dezidiert erneut Medienkritik übt. Christian Drosten und die Medien ist so ein bisschen ein Verhältnis, nicht ganz frei von Spannungen. Drosten wirft Medien häufig vor, dass sie zu stark zuspitzen, dass sie teilweise auch einen Bias bedienen und nicht so richtig kapieren, sage ich jetzt mal in meinen Worten, wie die Wissenschaft so tickt. Medien oder Teile der Medien zumindest haben auch immer mal wieder Kritik an Christian Drosten geübt. Ja,
er ist ja generell wörtlich, glaube, das kann man mal kurz zitieren, gleich ja. zum Einstieg des Interviews, das Giovanni Di Lorenzo und Andreas Sendker geführt haben, sagt Drosten, einzelne Medien in Deutschland haben, auch mit der Auswahl ihrer Quellen und Gäste, über Monate hinweg mit einer unverhohlenen Agenda der Bevölkerung suggeriert, dass die Gefahr nicht so groß ist, dass die Maßnahmen einseitig und übertrieben sind.
Mhm, ja, genau. Und noch weiter, dass man beispielsweise nur die Altersheime schützen muss und dann kann der Rest der Gesellschaft einfach weitermachen wie bisher. Und das habe ich jetzt noch angefügt, weil ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil diese ganze Diskussion mit den Altersheimen, da ging es ja damals, wir erinnern uns, dieses Thema, schützt doch nur die vulnerablen Gruppen, schützt die Altersheime. Das wollte ich mal sagen, das ist ja nicht ausschließlich von den Medien in die Diskussion eingebracht worden, sondern auch von dem anderen Virologen Hendrik Streeck, der immer so ein bisschen in den Medien und in der Öffentlichkeit als so eine Art Gegenpart von Drosten dargestellt wird. Dem Drosten passt das überhaupt nicht, dass dieser Gegensatz aufgemacht wird. Er sagt auch irgendwo in dem Interview, dieser Wettstreit der Virologen, das ist alles nur eine Erfindung der Medien.
Nee, da Erfindung hat er, glaube ich, nicht gesagt. Er hat nur gesagt, dass das zugespitzt
oder wird. Wieder mal zugespitzt.
Dass er eine andere Position als Streeck zumindest hatte, aber nicht, weil er sich verändert hat in der Vergangenheitsform, sondern vielleicht Streeck. Das bestreitet er nicht so richtig. Ne? Ja. Er sagt nur, dass da einzelne Wortmeldungen auch interner so ein bisschen falsch wiedergegeben worden wären.
Aber das Ding ist ja, die Virologenzunft an sich, die ist sich nicht einig in allen Dingen gewesen jetzt in dieser Corona-Pandemie. Muss sie vielleicht auch nicht, kann sie vielleicht auch nicht, aber ich finde, das kann man jetzt auch nicht unbedingt den Medien so pauschal vorwerfen. Es heißt ja dann, dann sagt er eine Frage weiter, Drosten, wenn eine Fachdisziplin, also er meint die Virologie, eine klare Botschaft hat, an der sich die Öffentlichkeit orientieren kann, dann ist das gut für das Fach. Wenn aber der eine dies sagt, der andere das, wenn dann der Eindruck entsteht, bei den Virologen kann man sich den herauspicken, der gerade passt, dann ist das für das Fach schlecht. Und dann sagt die Zeit, ja, das war ja zeitweilig so. Drosten, ja klar, genau, so war es ja auch. Also das Problem war ein bisschen, es gab verschiedene Ansichten bei den Virologen und Medien und Politik, muss man sagen, haben sich jeweils bedient, wo es ihnen gefallen hat. Ne? Und das ist natürlich für die Medien auch ein Problem, dann zu sagen, ja, wer hat denn jetzt recht? Und kann ich nur dem einen eine Bühne bieten oder dem anderen auch oder beiden? Oder muss ich gleich alle Strömungen bedienen? Das geht dann so ein bisschen durcheinander.
Ja, ich finde, das ist ja nur ein Problem mit dem Aussuchen, wenn du tatsächlich, wie er dann ja auch sagt, eine Agenda hast, eine unverhohlene Agenda. Warum man diese Agenda hat, okay, weiß ich jetzt nicht, aber solange man keine Agenda hat, sondern sagt, wir haben ein Erkenntnisinteresse, wir haben vielleicht eine Position, wir sind mehr für Sicherheit oder mehr für Freiheit, ja, das hat sich ja auch erst im Laufe der Zeit herausgeschält, ja, das ist eine von diesen Studien, die da bei der Augstein-Stiftung bei der Konferenz vorgestellt wurden. Das hat sich ja erst langsam differenziert. Der Großteil der Medien gerade am Anfang war ja relativ einheitlich und hat sich auch eindeutig auf die Seite der Sicherheit geschlagen, zu Ungunsten der Freiheit. Das hat sich, wie gesagt, je länger die Pandemie anhielt, etwas verändert, wobei das sozusagen dieses Sicherheitsnarrativ eigentlich in allen großen Medien immer stärker ausgeprägt war. Aber solange man keine Agenda hat, finde ich das nicht verwerflich. Und da muss man auch sagen, ich finde alle sozusagen medienkritischen Anmerkungen, die Drosten da macht, richtig wichtig, muss man ernst nehmen. Er macht das auch geschickt, das meine ich ganz neutral und nicht irgendwie
mit du willst ihm keine Agenda. Keine Agenda unterstellen.
Aber irgendwo hat er natürlich die Agenda der Wissenschaft, die muss er haben, aber sagen, Medienkritik austeilen kann er gut, Wissenschaftskritik einstecken, sozusagen, kann er eigentlich, glaube ich, schlecht, weil er sagt, die Journalisten sind ja auch keine Wissenschaftler, also das wissen wir doch am besten. Das kann ich alles nachvollziehen. Was mir aber zum Beispiel auch aufgestoßen ist, das, was er gesagt hat, du hast es eben zitiert, man hätte gesagt, man bräuchte ja nur die Altersheime zu schützen und dann, Zitat, kann der Rest der Gesellschaft einfach weitermachen wie bisher. Ich glaube nicht, dass es großflächig Medien gegeben hat. Selbst diejenigen, die vielleicht ein bisschen kritischer gegenüber den Maßnahmen waren, Welt hat auch dazu gehört, dass jemand gesagt hat, man kann einfach so weitermachen. Das hat also nach meiner Wahrnehmung nie jemand gesagt. Du kannst dich an einzelnen Artikeln aufhängen, an Kommentaren vor allem, an Meinungsstücken, aber auch an der Auswahl von Gesprächspartnern kann man alles machen. Aber dass man gesagt hätte, einfach so weitermachen, das kaufe ich einfach nicht. Das ist eben auch eines seiner Lieblingswörter, ist Narrativ in diesem Interview. Dass die Medien ständig irgendwelche Narrative aufgebaut hätten, wie zum Beispiel diese Konkurrenz unter den Virologen oder Wissenschaftlern allgemein. Aber das ist eben dann halt auch sein Narrativ, dass die, was er da von der Medien, vom Verhalten der Medien weitererzählt. Und wir verlinken auch nochmal diese Studie. Einseitig unkritisch regierungsnah hieß die, Zitat mit Fragezeichen. Von dem Professoren Markus Maurer aus Mainz und Carsten Reinemann von der LMU in München. Also ganz so einfach kann man sich eben, Drosten macht sich's, glaube ich, nicht einfach. Aber er ist in seiner Medienkritik, auch wenn er ein bisschen differenziert. Ich hoffe, er liest diese Studie mal auch.
Ja. Also mein Narrativ, dein Narrativ, ja, das stimmt natürlich schon. Das mit der Agenda in dem Interview, das ist mir auch aufgefallen, weil er sagt ja auch nicht, welche Agenda. Er unterstellt es ja auch schon praktisch ein bisschen, ne, dass da eine Agenda da gewesen wäre. Und was die Gästeauswahl betrifft, ich vermute, da bezieht er sich auf Talkshows mit Gästen. Also zumindest in meiner Wahrnehmung ist es jetzt nicht so, dass die Gästeauswahl in den Talkshows überbordend so war, dass da nur jetzt Corona-Maßnahmen Kritik geäußert wurde.
Ganz im Gegenteil.
Karl Lauterbach, wir hatten es letzte Woche auch, du hast es gesagt, war ja dann derjenige, der am meisten eingeladen worden ist in Talkshows, und der ist ja ein ganz starker Verfechter von harten Maßnahmen. Ja,
und nicht nur Talkshows, da gibt es auch eine separate Studie von Thorsten Faas hier aus Berlin. Ich suche gerade hier in der Studie die Expertenentwicklung. Also erstmal kommt bei dieser anderen Studie, die ich eben zitiert habe, heraus, dass ganz, ganz weitaus mit weitem Abstand Politiker am meisten zitiert wurden in Medien. Die haben so 5.000, 6.000 Beiträge in Leitmedien und im Fernsehnachrichten ausgewertet. Dann kommen irgendwie mit größerem Abstand 20% ungefähr Wissenschaftler vor. Interessanterweise irgendwie nur 1,2% werden überhaupt Betroffene, also mit Corona Infizierte oder Angehörige zitiert. Ja, das ist natürlich sehr, sehr gering, diese Quote. Das ist so ein bisschen so ein Vergleich zur Flüchtlingsberichterstattung, wo auch immer sehr wenig Flüchtlinge selber zitiert werden, sondern nur immer die politischen Akteure. So, und unter diesen Wissenschaftlern war es halt am Anfang der Drosten, der massiv immer zitiert wurde, weil er sich ja auch eingebracht hat. Er hat das ja auch selber in dem Interview mit der Zeit jetzt nochmal gesagt. Er hatte einfach eine Notwendigkeit gesehen, in einem Format, Medienformat vor allem, zu sprechen, wo er frei reden kann, ohne Zeitbeschränkung und so weiter, ja. Das ist fein. Also er hatte das absolute Übergewicht, ja. Und dann gab es halt eben noch Hendrik Streeck, Alexander Kekulé und Karl Lauterbach, ja, Streeck und Kekulé mehr so auf dieser, ja, etwas mäßigen Seite, nicht so alarmistisch, sage ich jetzt mal vereinfacht, ja. Und Drosten hat sich dann irgendwann zurückgezogen, so genau hat er sich dann nicht dazu geäußert. Er hat gesagt, er hat sich nicht mehr so häufig geäußert, als die Inzidenz runterging, weil da hört halt keiner zu, und dann kannst du warnen, so wie du willst, bringt halt nichts, ja. Er schaltet sich immer ein, wenn es brenzlig wird. Und er ist dann abgelöst worden, spätestens zum Jahresanfang 2021. Ganz eindeutig geht die Kurve von Karl Lauterbach, was die Zitierungen in Medien angeht, also drastisch hoch, und auch auf einen Punkt, auf dem Drosten nie war.
Ja, aber das ist natürlich auch, wie Medien ticken, ne? Einerseits haben wir diesen Antagonismus, Drosten, Streeck, der Krieg, der Kampf der Virologen, ich überspitze jetzt auch ganz arg, ja, wie es Und das sind natürlich Geschichten, wie die Medien sie lieben. Da hast du zwei Typen und die sind irgendwie unterschiedlich und kannst so in Artikeln ein bisschen gegeneinander positionieren. Da entsteht Reibung, das ist irgendwie interessant fürs Publikum. Da stürzen sich Medien einfach drauf. Und Drosten fremdelt damit total. Er mag das nicht, er nimmt die Position der Wissenschaft ein. Ist da immer so ein bisschen ja fast angewidert, wirkt es, wenn er sowas liest oder darüber spricht. Und dann haben wir natürlich so eine Figur wie Karl Lauterbach, der extrem präsent ist und wo auch manche dann immer sagen, ja, immer dieser Lauterbach. Warum denn immer der Lauterbach? Ja gut, weil er kennt sich aus, er kann gut reden, er ist verfügbar. Ja, das ist natürlich das, was die Medien...
Er hat kein Regierungsamt, ne?
Und ja.
Wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit.
Der also ist einfach...
Ich jetzt auch.
Nee, das ist einfach, es ist ja einfach so. Die Talkshow oder wer auch immer Redaktion sagt, wir brauchen noch einen, der irgendwie was sagt. Und man weiß, Lauterbach liefert. Ja, man weiß, du lädst den ein, da hast du Quote, der sagt was, der kennt sich aus, okay, da kommt er, dann nehme ich den, fertig.
Die Medienforscher hier, die können ja auch selber nur spekulieren, warum jetzt die Leute zitiert werden, eingeladen werden und so weiter. Aber die haben zum Beispiel geschrieben in ihrer Studie, Lauterbach war wohl deshalb ein gern zitierter Experte, weil viele Medien dessen harte Linie im Kampf gegen die Pandemie kannten und schätzten.
Ja, das ist aber auch, ich weiß es nicht. Ich glaube, diese pragmatischen Gründe, das ist jetzt aber nur meine Meinung, das so pragmatische Gründe, du brauchst immer einen, die sind ja schon immer um Ausgleich bemüht, die Talkshows, ja, dass sie diese Seite, ja, und dann laden wir einen ein, der ist für harte Maßnahmen, dann laden wir noch einen ein, der ist vielleicht mehr für Öffnung oder so, ja. So ticken die ja, vor allem die öffentlich-rechtlichen Talkshows. Und
so müssen sie ja auch.
Ja, so müssen sie auch.
Außer dann kommt wieder dieses Argument mit der False Balance. Du lädst dir einen ein, wo ganz viele sagen, dessen Meinung ist aber nicht satisfaktionsfähig.
Ja, ja, und das ist vielleicht bei privaten Medien nochmal anders. Beim Red Bull Hangar 7, da kannst du dann nur Leute einladen, die gegen irgendwelche Maßnahmen sind und die sagen, das ist alles übertrieben. Ja, das ist dann die Sache von Herrn Mateschitz und seiner Truppe da. Aber die öffentlich-rechtlichen Medien, die sind ja qua Amt, qua Rundfunkstaatsauftrag verpflichtet, sozusagen alle Seiten so abzubilden. Und wenn der dann dahin asst, ich weiß, der redet gut, der ist verfügbar, der kennt sich aus und die Medien, die haben halt auch immer so eine Tendenz, wenn der einer mal eingefahren ist als die Stimme für Corona-Maßnahmen, Karl Lauterbach, dann nimmt man den einfach wieder. Das kann man kritisieren, ja. Das wird ja auch häufig kritisiert, wenn du dann sagst, da sitzen immer die gleichen Pappnasen in den Talkshows. Ja gut, aber die Redaktionen müssen ja irgendwie kalkulieren und disponieren. Und wenn die jetzt irgendwie einen suchen, der nicht der Karl Lauterbach ist und der die Position ähnlich eloquent vertritt, ist es schwierig und ein Risiko, weil der funktioniert vielleicht vor der Kamera da nicht so gut wie der Lauterbach.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Die sehen ja auch ganz genau, wann die Leute abschalten oder wegschalten. Ne? Und wenn du da jemanden hast, der da rumlabert und die Leute schalten dann alle rüber irgendwo nach RTL oder umgekehrt, dann lädt man den vielleicht auch nicht mehr ein. Ich wollte nur noch eine Sache sagen, dieses Narrativ vom Dissens in den Wissenschaften, das ist übrigens auch nach Auswertung dieser Studie, dieser quantitativen Studie, gar nicht so häufig präsent gewesen. Also zumindest dieser Auswertung nach, ja, wenn die denn so stimmt, ich gehe davon aus, das sind renommierte Medienforscher, dann haben ungefähr 90% der Medien immer eher einen Konsens in der Wissenschaft dargestellt, in Beiträgen, in denen es eben um solche Themen ging, ja, und nur 10% haben einen Dissens beschrieben, ob es den nun tatsächlich gab oder ob der konstruiert gewesen ist, das kann man natürlich jetzt nicht sagen, ja, inhaltlich. Aber so war es. Also diese konsensorientierte, sicherheitsorientierte Corona-Erzählung ist es ja nicht, aber Darstellung oder die Beschäftigung mit diesem Thema, die hat schon eindeutig dominiert. Und jeder, der was anderes sagt, der gewichtet dann diejenigen Beiträge, die eben nicht so sind, offenbar höher. Ja? Was dann die Wahrnehmung der Öffentlichkeit angeht, ist das dann aber auch wieder eine andere Sache. Darüber können wir ja nur eine Aussage treffen, wenn man sich anschaut, wie die Umfragen waren. Und die Umfragen waren nun mal auch so, dass eigentlich die Zustimmung zu Maßnahmen, zu Corona-Maßnahmen jetzt nicht so geringfügig war, sondern sie war eher breitflächig. Ja.
Ja. Also, es bleibt kompliziert, das Verhältnis von der Wissenschaft zu den Medien im Allgemeinen und von Professor Drosten zu den Medien im Speziellen. Vielleicht noch ganz bemerkenswert an diesem Interview ist auch, dass es vor der Paywall liegt. Es ist die Titelgeschichte der Zeit. Normalerweise ist sowas nur für zahlende Abonnenten erhältlich, auch im Internet. Aber wir wissen, Christian Drosten ist kein Freund der Paywall, wenn es um Corona-Informationen geht. Das hat er in der Vergangenheit auch schon kritisiert. Offenbar hat man sich da jetzt geeinigt, zwischen Drosten und der Zeit dieses Interview vor die Paywall zu stellen. Das zeigt schon, was er da mitzureden hat, was redaktionelle Entscheidungen betrifft. Einfach mal ganz wertfrei gesagt.
Das weißt du ja gar nicht, ob er da mitgeredet
hat. Nee, das weiß ich nicht.
Wahrscheinlich gesagt, mir wäre es ganz recht.
Ja.
Wahrscheinlich hat er das gesagt, wenn es frei wäre und dann kann man das entscheiden. Ja. Ich finde es aber nachvollziehbar, wobei wir, das höre ich auch immer wieder, ja, das habt ihr ja hinter die Paywall gestellt und das geht ja nicht, das ist ganz schlecht für die Demokratie, aber ganz schlecht für die Demokratie wäre es auch, wenn die Medien dann sich einfach nicht mehr finanzieren könnten, ja, dann kann man auch dann
ja, nur genau.
noch ARD und ZDF schauen, wobei ich das in dem Fall von der Zeit, selbst wenn Drosten gesagt haben sollte, ja, ganz schön, wenn das mal alle lesen könnten und nicht nur die zahlenden Abonnenten, ist aber natürlich trotzdem smart von der Zeit. Ich glaube, die gedruckte Ausgabe wird gekauft werden und es wird viel gelesen werden.
Ja, ja, ja.
Und darüber kann man dann ja wieder weitere Abonnenten gewinnen. Also das ist manchmal sogar, kann es sinnvoll sein, so ein Leuchtturm-Interview frei zugänglich zu machen.
Das stimmt. Okay, mach mal hier einen Deckel drauf.
Jo.
Und wir kommen zu leichteren Themen. Wir haben nämlich ferngeguckt, mal wieder linear, gutes, altes, lineares Fernsehen. Ist jetzt auch schon wieder fast eine Woche her. Wetten, das war zurück auf dem Bildschirm. Thomas Gottschalk, eine endlose Sendung. Es ist ein als einmaliges Comeback von Wetten, das geplant gewesen, angekündigt gewesen. Und mittlerweile wird aber darüber geredet, ob man das nicht doch öfters machen sollte, weil die Resonanz war, ja, man muss schon sagen, überwältigend. Die Quote war gigantisch. Fast.
Was? Gigantisch, überwältigend.
Ja, fast.
Okay, mach weiter.
Fast 14 Millionen Menschen haben eingeschaltet. Das ist eine Riesenquote, ja. Der Marktanteil lag auf Fußball, internationalem Turnierniveau bei, ich glaube, über 45% und in der jungen Zielgruppe sogar bei über 50%. Also sehr, sehr viele junge Leute haben auch eingeschaltet.
Das ist, dass jetzt quotentechnisch ein Erfolg war, hätte ich,
das ja, aber nicht
dazu
so.
Dazu muss man kein Prophet sein, hätte ich erwartet.
Ja, aber Herbst, vorher hat man gedacht, vielleicht so 8, wenn es toll läuft, 18 Millionen, ja.
Du denkst so, ah, da schauen bestimmt 8 Millionen Zuschauer zu. Vielleicht sind es auch 8,3.
Ja, aber das 14 Millionen war schon eine überraschend sehr gute
Frage. Dass das aber in der jungen Zielgruppe, das hast du ja gerade gesagt, das wollte ich auch nicht sagen, so hoch ist, das hat mich schon erstaunt, aber wahrscheinlich sind das so Mitschauer. Also wir an diesem Abend, ja, ich wollte das schauen, aber wir hatten eine Einladung bei Freunden. Und dann habe ich kurz in den Raum geworfen, ob wir das nicht zusammen schauen wollen, sozusagen, ja, unsere Generation in den 80ern aufgewachsen, auch in den 70ern, aber eben auch in den 80ern noch als Jugendlicher.
Mhm.
Man verbindet da ja viel mit, das ist ja auch einer der Gründe, warum das jetzt so erfolgreich war, so eine gewisse Nostalgie. Und dann kam die Antwort, also wir haben es dann nicht gemacht, ich habe es dann anschließend nochmal als Aufzeichnung geschaut, aber die Antwort war, habe ich auch schon drüber nachgedacht, das mal vielleicht mit den Kindern zu schauen. Ja, mhm. Darauf wollte ich hinaus, ich glaube viele haben sozusagen für dieses einmalige Event, nochmal die Familie zusammengeschart vor dem Fernseher oder dem Bildschirm. Und deswegen ergab sich das, dass sich jetzt junge Leute alleine angeschaut haben. Ich glaube, das wäre tatsächlich so eines dieser seltenen Gemeinschaftserlebnisse.
Ja, das Lagerfeuer war wieder da für einen Abend. Und es gab aber natürlich auch Kritik, ne? Das geht ja nicht ohne. Gottschalk ist halt Gottschalk, wie er ist. Ich muss sagen, ich persönlich und meine Frau, wir haben uns gut amüsiert, ja, bei dieser Sendung. Ich fand das eigentlich über.
Hat denn dein Sohn mitgeschaut?
Nee, der ist gerade nicht da, der ist im Ausland.
Ach so.
Ja. Aber wenn hätte er mitschauen müssen, wenn er da gewesen wäre, weil es war klar, an diesem Abend wird, wenn das geguckt, fertig. Aber ich habe mich gut unterhalten gefühlt und tatsächlich so ein auch ein Nostalgiemoment gespürt. Man hat auch, glaube ich, dem Gottschalk angemerkt, wie er wieder in seinem natürlichen Habitat irgendwie war. Ja, diese ausladenden Armbewegungen und hier und da. Und aber
ganz am Anfang, ne? Ich fand das ein bisschen. Ich habe es ja in der Wiederholung geschaut. Vielleicht wäre ich gerührter gewesen, wenn ich es live miterlebt hätte. Es ist tatsächlich nicht nur beim Fußball, finde ich, ein Unterschied, ob man etwas live schaut und weiß, das findet jetzt gerade da in Nürnberg statt. Und ich sitze hier. Also dieses das Publikum ist aufgestanden in Nürnberg und hat 2 Minuten rumgestanden. Der Fernsehdirektor schaute auch gerührt in die Kamera und irgendwelche anderen Leute. Ich hatte so ein bisschen so wie, ja, okay, Leute, jetzt kommt mal wieder
runter. Ja, aber das
Gottschalk strahlte.
Der war richtig froh, und, ja.
Ne, das war so wie,
aber es war auch wirklich, sie haben alles reingepackt, der Bürgermeister von Nürnberg überhaupt, ja, der hat aber überhaupt, dass es in Nürnberg stattgefunden hat, also so ein bisschen außerhalb, jetzt nicht irgendwo Berlin, Hamburg oder so, aber das war ja immer.
Gottschalk nicht aus der Gegend?
Franken, ja, Kulmbach, glaube ich, das Franken, ja, ist die Nähe. Aber das war immer so Nürnberg oder Hof, ja, das sind so für mich so Wetten-das-Städte, so eine Mehrzweckhalle am Rande von Hof, ja, da ist dann Wetten-das. Und dann auch Michel Hunziker war natürlich da, die kongeniale Co-Moderatorin, Assistentin, ja, kann man ja nicht sagen. Und ABBA, Weltstar, ja, Helene Fischer, deutscher Star. Aber
nur die Typen von ABBA.
Ja, aber das haben die ja.
Benny und Björn.
Ja, die Frauen wollen ja offenbar keine PR machen. Das sind ja immer nur die zwei Typen.
Die wollen keine PR machen. Die haben sich doch gerade als Avatare alle.
Ja, als Avatare. Aber die ganze
PR. Das ist okay.
Ja, die ganze PR haben bisher immer nur die Benny und Björn gemacht. Ich weiß nicht. Ja. Und dann die Baggerwette war natürlich da. Es gab eine Tierwette. Es gab eine Kinderwette. Es gab eine Musical. Aufführung. Alles war da, was Wetten das irgendwie so ausgemacht hat. Und das war schon so ein bisschen, dass man gesagt hat, ah ja, schön. Ach, irgendwie war es schön. Und Gottschalk natürlich mit seinen Sprüchen, ja. Es ist natürlich so ein bisschen so, also ja, manchmal ein bisschen zotig, ja. Und ja, heute cringe heißt ja dieses Wort, dieses Fremdschamwort. Aber ich fand, es war, hat in dem Rahmen, finde ich, passt es. Und man muss schon sagen, Wetten, das und Thomas Gottschalk, das ist ein Moderator und ein Format, finde ich, die zusammenpassen wie, ja, wie ein Fuß in Hausschuh. Das sitzt einfach. Ja.
Ja, also ein Kollege von mir, Martin Heller, hat so einen Artikel geschrieben, dass das gezeigt hat, dass Deutschland sozusagen, dass es nicht nur aus Problemen besteht, sondern dass man auch dieses Gemeinschaftsgefühl wieder ausleben kann, dass man sich an sowas wärmt, dass es doch viel gute Sachen gibt. Ich fasse das jetzt mal so zusammen. Da ist natürlich was dran. Ne? Da war dann für einen Abend mal eben vieles, was uns so im Alltag stört, ärgert, zu schaffen macht, war eben kein Thema, ne? Das war, ist so Show-Eskapismus, wenn man so will. Und ich würde auch nie sagen, das ist irgendwie, ich würde das nie zynisch beurteilen. Ich finde das vollkommen in Ordnung und bis zu einem gewissen Grad kann ich mich da auch dran freuen und ich hätte es auch bestimmt live geschaut. Nur, ich glaube, mit einmal ist es jetzt auch gut.
Na, es gab ja schon am Abend die Stimmen, ja. Frank Elstner war ja da, der Wetten, das Gründer, der hat ja auch gesagt, Tommy, du musst es weitermachen. Und auch Udo Lindenberg hat das gesagt. Und Gottschalk hat das immer so ein bisschen von sich gestoben. Ja, jetzt mal ganz langsam, jetzt sind wir mal vorsichtig und so, ne. Hat er mal gemerkt. Aber natürlich hat, ich meine, er hat ja zwischendurch im Nachhinein auch schon wieder sich geäußert. Er hat ja noch eine Radiosendung beim SWR. Da hat er in der letzten Folge dann gesagt, ja gut, 14 Millionen, was will man machen? Er ist auch Dienstleister und wenn man ihn fragt, ja, und dann nur nach dem Motto, ja, können würde ich es natürlich, ja, so. Also, und ich glaube, er könnte es auch, man darf natürlich nur nicht den Fehler machen, das würde aber, glaube ich, auch niemand machen, dass man das wieder wie früher so 6-mal im Jahr macht, sondern wenn überhaupt, einmal im Jahr, da sind sich, glaube ich, auch alle einig, so als Eventshow, ja, so vielleicht um Weihnachten herum, ne?
Auf so ein Mallorca. Bisschen.
Nee, gut, das wäre die andere Möglichkeit, dass du sagst, zweimal im Jahr, einmal an Weihnachten und einmal im Sommer auf Mallorca. Aber da würde ich auch mit Goldschlag sagen, seien wir mal vorsichtig, wollen wir mal nicht überpacen. Erstmal einmal im Jahr wäre schon vielleicht eine feine Sache. So ein bisschen auch Traumschiff-Effekt, weißt du?
Nein, also ich glaube, ja, das ist natürlich eine vollkommen akzeptable Idee, auch wahrscheinlich eine machbare Idee für die nächsten 3-4 Jahre, kann man das ja machen, ja. So, ich glaube trotzdem, dass es ein Fehler ist. Mit dieser Megaquote, ja, mit diesen überwältigend positiven Stimmen, mit dieser guten Stimmung sollte man dieses Format dann auch bitteschön beenden und dann profitiert man immer davon, dass die Leute sagen, ach, wäre doch schön gewesen, dass dieses, das lässt sich nicht wiederholen. Auch im kommenden Jahr würden bestimmt da gleich wieder, auch wenn es nicht auf die genauen Millionenzahlen jetzt, meine ich oder finde ich, ankommt, dann würden wieder 3 Millionen sagen, naja, das hatten wir ja letztes Jahr schon. Wer soll denn da jetzt wiederkommen? Wieder die Hunziker, wieder der Elstner, Wolfgang Lippert oder was?
Genau.
Oder Markus Lanz, die haben das beide ja auch moderiert. Ne, sozusagen, wie ist denn das jetzt noch steigerungsfähig? Ja. Antwort, es ist nicht steigerungsfähig.
Und du weißt ja, dass genau so ticken die Medien ja auch, ne?
Ich weiß es, aber wenigstens, ich hab das dann einmal getwittert, ich twitter fast gar nicht mehr sozusagen. Das ist eine Nostalgie und das ist schön, das hat seine Berechtigung, aber jetzt ist mal gut, dann hat gleich wieder einer getwittert, meine Frau und ich fand's gut, halt's Maul. Also,
Welcome back on Twitter. Aber das ist genauso, wie wenn Netflix sagen würde, ja gut, dieses Squid Game, das lief ja halt schon gigantisch. Kommt, lasst uns aufhören, wenn es am schönsten ist. Die Geschichte ist auserzählt.
Das ist völlig anderes. Das eine ist eine Fernsehshow, die mit 4 Moderatoren und Elstner und Gottschalk sicherlich als Eckpfeiler der ganzen Sache legendär war, auch in unserer Generation, nicht nur der Generation X, sondern auch der Generation Golf. Florian Illis hat es ja in seinem berühmten Buch diese Szene beschrieben, wenn man aus der Badewanne
kommt. Ach, jetzt ist das Wort.
Ja, bla, 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 bla.
Badewanne, ich habe gedacht, wir kommen ohne das Wort Badewanne aus.
Wenn du schon so in Nostalgie schwelgst, dann kann ich auch den Bademantel hier ins Spiel bringen. So, aber das kannst du doch nicht mit einer erfolgreichen Staffel von einer südkoreanischen Fernsehserie vergleichen.
Nein, ich will damit aber doch sagen, die Medien ticken nicht so, dass sie sagen, jetzt war das eine tolle, runde Sache, alle haben sich gefreut, ein großer Erfolg, damit lassen wir es jetzt auch gut sein. Die Oder Medien...
Denkt sich das ZDF, Achtung Verschwörungstheorie, endlich, damit kriegen wir die Debatte um den Rundfunkbeitrag endlich wieder gebogen. Dann kann man immer sagen, und wir machen noch einmal im Jahr, verstehen Sie Spaß, Entschuldigung, wetten das.
Ja, verstehen Sie Spaß, das ist ein anderes Thema.
Aber Schöneberger übernimmt das.
Ja, ich weiß, ne?
Wann kommt denn das?
Keine Ahnung. Aber jetzt mal.
Entschuldigung, dass ich diese schöne Diskussion mit dem Einwurf einer natürlich nicht bei weitem so hochklassigen Show wie.
Nichts gegen Verstehen Sie Spaß und Barbara Schöneberger.
Nein.
Nichts gegen Guido Kanz. Aber.
Der ist doch weg.
Ja, aber trotzdem war super. Aber egal.
Also mich hat er genervt. Aber gut.
Ach so.
Ich habe das aber auch nicht geschaut.
Ich auch nicht.
Nur so als Figur, als Fernsehfigur möchte ich nicht,
dass
du kannst jetzt verstehen.
Beim ZDF, das sagen sie.
Nein, Wetten, das übernimmt.
Ich glaube, Thomas Gottschalk hat schon recht. 14 Millionen, da kommst du nicht drüber weg.
Das habe ich doch gerade gesagt. Hat das Thomas Gottschalk auch gesagt?
Nee, so im Sinne, im übertragenen Sinne, paraphrasiert. Ja. Wenn der neue ZDF-Intendant Norbert Himmler, der ja auch in seinem stahlblauen Anzug, braun gebrannt, da in der ersten Reihe saß, sich über die Quoten beugt, 14 Millionen. Und da hat er Gottschalk wieder recht. Da sind sie auch irgendwo Dienstleister. Ja. Das ist eine Abstimmung mit der Fernbedienung. Da sagen die Leute, wir wollen Wetten, das wieder haben. Und dann müssen sie es auch kriegen, weil wir zahlen doch die verdammten Gebühren, Klammern Beiträge. Und wenn es dann nicht so geil wird, okay, ja, dann kann man es vielleicht nach 2-3 Jahren auch wieder beenden.
Naja, es ist ja, genau, also du hast es ja eben auch gesagt, es ist halt die Kombination von Wetten, das plus Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk alleine moderiert auch andere Formate, die haben nicht alle gut funktioniert. Also grundsätzlich ist er so ein Publikumsmagnet, aber das geht natürlich nicht so ab wie Wetten, das. In dieser Kombination, ja. Ich glaube, er selber auch, ich weiß, die Medien ticken nicht so, Thomas Gottschalk tickt
auch nicht so.
Auch nicht so.
Nein.
Also wird es wahrscheinlich zu dieser einmal im Jahr Lösung kommen.
Genau.
Also da kann man ja jetzt wahrscheinlich schon irgendwo drauf wetten.
Ja.
Wetten zu einer schlechten Quote. Ja. Aber
Ja, so wird's kommen. Und es ist auch gut so, ja. Und wenn's dann.
Ich finde ja nicht, aber gut.
Ja. Also, es gibt auch Kritiker, die finden das gar nicht gut. Ich habe hier jetzt verschiedene Ausschnitte vorbereitet, die haben wir alle nicht gespielt, egal. Habe ich mir die Arbeit halt umsonst gemacht.
Was aber, denn? Dann spiel das doch mal.
Nein, ich habe hier nur noch mal für die Kritiker da draußen vielleicht. Es gab ja diese Grinch-Momente schon so ein bisschen.
Mach doch mal.
Und ich habe hier diesen einen Ausschnitt, über den auch viel geredet wurde. Und dann gehen wir zu TV Total. Achtung.
Und wir wissen natürlich nicht, welche Musiktitel hinter welchen Klorollen verborgen sind. Und das ist natürlich auch der Sinn der Sache. Heino und
Juliane.
Svenja. Aber bisher war ich prima, oder? Svenja, das ist mit dem. Dabei sage ich immer, nehmt einen Zettel mit allen Namen, was steht drauf, Wetteinsatz, den hätte ich mir selber jetzt merken können. Svenja und Heino, euer Wetteinsatz bitte. Svenja Jung, ich weiß es auswendig.
Ja, das war dieser bisschen peinliche Moment, wo der den Namen der Wettpatin Svenja Jung vergessen hatte. Und es war natürlich auch wieder irgendwo ein Klischee. Der Gottschalk kann sich die Namen nicht merken und ist schlecht vorbereitet und überspielt es dann irgendwie auch. Selbst das wurde geliefert, ja. Ich fand es eigentlich okay und auch dieses Gemecker, ja, das waren ja keine richtigen Gespräche. Ja, die gab's da noch nie. Wer erwartet denn tiefsinnige Gespräche auf der Wetten-Darts-Couch? Das wurde ja fast schon von Gottschalk auf ein Next Level gehoben, indem er zum Beispiel zu Heino Fecht dann sagt, jetzt sag doch auch noch mal was. Ja? Ich fand das ganz lustig, ja. Aber ja, gut, man darf es halt nicht zu ernst nehmen. Ne?
Nein, du missverstehst mich jetzt auch vielleicht. Ich sag gar nicht, dass mir das nicht irgendwo auch gefällt und dass das auch viele Leute anspricht, die da eben mit groß geworden sind oder die schon ein bisschen älter waren und die das immer so geschaut haben. Und dass da auch eben viele so kontroverse gesellschaftliche Themen auch überhaupt keine Rolle gespielt haben. Ich habe da gar nichts dagegen. Ich sage ja nicht, das sollte jetzt nicht nochmal gemacht werden, weil ich das doof finde, sondern weil es das Schlauste wäre zu sagen, so bleibt es am besten in der kollektiven Erinnerung.
Ja,
weil die kollektive Erinnerung war davor, legendäre Sendung,
Lanz hat's versaut.
Spektakuläre Wetten. Dann kamen Moderatoren, die haben das, ja, die.
Ja, was heißt Moderatoren? Markus Lanz kam. Wir es doch beim Namen.
Ich meine, das ist natürlich auch beeindruckend, wie er dann, das war eben nicht sein Format, er hat sein Format gefunden. So.
Nichts gegen Markus Lanz, aber Markus Lanz und Thomas Gottschalk haben nicht Markus Lanz und Wetten, das haben nicht funktioniert.
Das sind unterschiedliche Kategorien. Aber ich wollte eigentlich sagen, da gab es auch diesen Unfall, von Samuel Koch, der quasi auch ein kollektiver Schockzustand war, dass man gesagt hat, das und das, dieser tragische Unfall in unserer geliebten Show, die Quoten waren auch runtergegangen. So, deswegen war es vollkommen richtig, jetzt zu sagen, nach 40 Jahren, nach 40 Jahren nach dem Start von Wetten, das machen wir nochmal so eine Sause und wir feiern das was gut und schön und erinnernswert an Wetten, das ist, auch so Selbstzitate eben mit Baggern und so weiter. And that's it.
Genau. Wir sehen uns Weihnachten 2022 bei Wetten, das in Hof.
Okay, sollen wir wetten?
Wir können wetten, ich sag ja. Aber nicht mit Hof, ja, nur die, dass es da wieder da sein wird.
Gut, ich weiß wahrscheinlich, dass du gewinnen wirst. Ich halt trotzdem dagegen, weil ich glaube, dass es am Ende, der Gottschalk muss ja auch Ja sagen. Und ich glaube,
der wird Ja sagen.
Sich,
ja, bitte.
Wir fragen ihn mal.
Ja. Wetteinsatz, ein Bier, oder?
Eine Baggerfahrt, man kann doch so Bagger.
Ah nee, da habe ich keine Lust drauf. Bitte nein.
Ich auch nicht. Okay, wir überlegen uns
was. Ja.
Gut, wir gehen zu TV Total.
Ja, die zweite Retro-Sendung, die diese Woche Wiederauferstehung gefeiert hat. Es gab schon mal vor einiger Zeit einen Spiegelartikel, der geschrieben, also nicht der Spiegelartikel hat, jemand hat im Spiegel einen Artikel geschrieben, dass TV Total mit Sebastian Puffpaff wiederkommen soll. Wurde damals noch dementiert. Jetzt turns out, ja, war doch richtig. Das ging jetzt alles ziemlich schnell. Die haben eine Pressekonferenz gemacht am Montag, eine digitale Pressekonferenz. Die ging, glaube ich, 3 bis 5 Minuten oder so. Ganz kurz, du hast teilgenommen, oder? War ein bisschen.
Wo habe ich teilgenommen?
Achso, an dieser Pressekonferenz. Digitalen,
eine Pressekonferenz in Anführungszeichen.
Ja, schön, ja, da haben die nur gesagt, ja, kommt wieder und tschüss oder so. Wie war das?
Ja, also Christoph Körfer, also Sprecher, Vizechef von ProSieben, hat Daniel Rosemann, ProSieben-Chef, naja, interviewt wäre jetzt zu viel gesagt, aber Daniel, du hast der Presse etwas zu sagen. Vielen Dank, dass 60 Journalisten beteiligt hier reingekommen sind in die Pressekonferenz, obwohl wir erst vor 3 Stunden quasi diese Einladung verschickt haben. Und stimmen die Gerüchte? Ja, sie stimmen. Und dann kam so ein Einspieler mit der beliebten Stimme von...
Dieser leicht übertreten, leichten, nervig, hysterischen TV-Total-Stimme. Wir machen es nicht nach, nein.
Nein. Und da kamen auch so viele so Einspieler, die Raab immer auf seinem Brett da irgendwie eingetütet hat. Und so. Das war so wie auch eben so das Feiern dessen, was mal war, was TV-Total ausgemacht hat. Diese Ausschnitte, Schnipsel aus Fernsehsendungen. Und als der Einspieler dann vorbei war, und dann hat sich kurz Sebastian Puffbaff auch im Einspieler vorgestellt, Onkel Puffy hat er sich selber genannt, und dann war das vorbei und dann haben wir gesagt, ja, schalten Sie an am nächsten Mittwoch, tschüss. Das hat 5 Minuten gedauert.
Ja, kann man sich auch, muss man sich leisten können.
Genau, das kann man sich nur leisten, weil alle oder viele eben TV Total noch kennen, eingestellt wurde es ja vor 6 Jahren.
Und es gab auch vorher schon Berichte, dass es ja schon wiederkommt, auch dass es an diesem Mittwoch wiederkommen wird. Der Unterschied ist es nicht nur der Moderator, Sebastian Puffpaff statt Stefan Raab. Der Unterschied ist auch der Sendezeitpunkt, kommt jetzt 20.15 Uhr zur Primetime. Und um das vorwegzunehmen, auch das war ein großer Erfolg für den Sender. Marktanteil in der jungen Zielgruppe 27%, ist extrem gut. Das finde ich fast noch überraschender als die 14 Millionen Quote für Wetten, dass das so viele eingeschaltet haben. Offenbar zieht der Name TV Total immer noch. Stefan Raab ist als Produzent noch an Bord. Ganz am Anfang wird noch sein Konterfei gezeichnet, eingeblendet. Stefan Raab präsentiert. Aber moderiert wird es jetzt von Sebastian Puffpaff. Wir haben das geguckt und ja, wie fandest du es?
Nicht schlecht.
Also, Ende.
Also, ja. Gut, ja, was? Ich war jetzt nicht begeistert. Ich habe auch gelacht. Also ich weiß, das kommt ja immer so, da hast du ja, wo kann Meier jetzt wieder lachen? Aber ich bin total aufgeschlossen.
Natürlich.
Ich sag mal, was ich gut fand. Ja. Dass eben diese Grundidee von TV Total, wir beschäftigen uns mit dem, was lief im Fernsehen, was ist da Peinliches passiert, worüber hat man gesprochen in der Woche, dass das eben der Kern des neuen TV Total ist. Also man hat sich auseinandergesetzt eben auch mit Wetten, dass, ja, Puff Puff, der kommt ja aus dem Kabarett, hat man so ein bisschen gemerkt, aber es war sehr fernsehunterhaltungskompatibel, also man hat es nur sehr wenig gemerkt, zum Glück, möchte ich fast sagen. Bild-TV war ein Thema, welche Fernsehsendung war noch irgendwie, naja, aber...
Schlagerboom.
Ja,
am Rande.
Da kam dann so ein komischer Goebbels-Vergleich, Silbereisen.
Nicht ganz unangebracht.
Ja.
Also vom Stil her nur, ne? Ja, nicht.
Dann hat er, das fand ich dann wieder ganz lustig, hat er gesagt, das ist jetzt eine schlimme Verharmlosung des Schlagers.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ich brauche diese Vergleiche nicht, aber gut. So, das ist ja das, was im Grunde der Markenkern von TV Total war und ist, ja, und ich finde Puffpuff wird der ja nicht ausgesprochen, der wird ja am Anfang mit einem F und danach mit zwei F geschrieben, ne? Egal, hat es gut gemacht.
Ja.
Also ich deswegen habe ich gesagt, nicht schlecht, mich hat es nicht weggehauen, aber ich war angenehm überrascht, sagen wir mal so.
Ja, also es war ja fast so eine Art Essenz des ganz alten TV Total. Es gab keine Gäste, ja, also er hatte zwar die Sofas da, aber es waren ausschließlich eine Abarbeitungen an Fernsehausschnitten und Kommentierung desselben. Es war aber ansonsten alles genauso nachgebaut. Ich vermute, es war nachgebaut und es war nicht die tatsächlich alte
noch
Kulisse, ja,
rumliegen.
Die noch hier rumlag. Ja.
Also, in der Garage von Raab.
Es war dann aber sehr, sehr detailliert nachgebaut. Es wurde bis ins Detail das alte TV-Total auch nachgespielt. Das ging zum Beispiel auch damit los, dass eine Zuschauerin von einem Platt die Begrüßung abgelesen hat und Sebastian Puffpaff hat sie dann so mit Fistbump begrüßt, exakt wie Stefan Raab das in der Sendung gemacht hat. Er hatte den fahrenden Schreibtisch, er hat dieses Nippleboard genannte Instrumentarium, ja, wo er dann draufdrückt und dann kommt irgend so ein lustiger Ausschnitt. Also man hat sich da bemüht, ja, alle Knöpfe im tatsächlichen Sinne zu drücken. Was halt nicht dabei war, waren diese anderen Teile. TV Total war ja am Ende mit Raab auch nicht mehr so, wie es am Anfang mit Raab war. Das fing so an.
Ist ja auch richtig so.
Ja, mit diesen Ausschnitten und gegen Ende hin war es ja aber auch ein bisschen mutiert mehr zu einer Eventreihe, zu einer Eventmarke. Es gab dann immer TV Total Turmspringen, TV Total Stockcar Racing, TV Total Wok WM. Und in den normalen, in Anführungsstrichen, Sendungen wurde dann auch teilweise viel Musik gemacht. Dann gab es immer Talk-Elemente, wo auch irgendjemand eine CD reingehalten hat. Der Raab hat es dann damals auch immer noch so ironisiert, indem er dann so Geblinke auf die CD gehalten hat. Kann man heute im Zeitalter von Streaming auch nicht mehr machen, eine CD in die Kamera halten. Ja, das hat alles gefehlt. Das war sozusagen das Ur-TV-Total. Da bin ich gespannt, wie sich das dann weiterentwickelt, ob die das so weitermachen wollen. Ich fand auch den Puffpaff überraschend gut. Jetzt nichts gegen ihn als Kabarettisten vorher, aber man hat sich ja gedacht, ja, Stefan Raab und so, ikonisch. Kann er das? Nee, der ist da all in gegangen. Total angstfrei hat er da wirklich vom Leder gezogen. Und das muss man ja in so einem Format auch machen. Da musst du hingehen. Und du bist da wie so ein Fischmarktverkäufer unterwegs, auch brüllend, anpreisend, keine Hemmungen haben. Und das hat er wirklich bewundernswert gut gemacht, fand ich.
Das ist ja auch so, weil du eigentlich so auf dem Reißbrett, ja, wenn du jetzt sowas neu planst, musst du ja die Sendung sehr originalgetreu machen. Man muss es auch wollen, aber man sollte es auch so machen. Denn wenn der Moderator schon ein anderer ist, also Stefan Raab war als Moderator natürlich, wenn du so willst, überschätzt. Er ist halt ein wahnsinnig kreativer Kopf.
Ja, aber er war halt eine Type.
So eine Type, ja, dass der jetzt kein geschliffener Moderator ist, der macht halt einfach so sein Ding und hat Erfolg damit. Das gibt ihm ja an sich schon recht. So, aber wenn der Moderator schon jemand anders ist, dann kannst du nicht noch irgendwie neue Kategorien da einführen oder dir was anderes Neues ausdenken. Da muss es genau das sein, was es am Anfang gewesen ist, warum die Leute angefangen haben, das zu schauen. Hm. Das ist jetzt meine Theorie. Ja, die Leute mögen ja auch eigentlich keine, zum Beispiel, war ein blöder Gedanke.
Okay, zum Glück wurde der nicht ausgesprochen. Nee,
ich dachte an Musik. Ja. Ja. Ich wollte gerade sagen, Coverversionen von berühmten Hits sind ja auch nicht erfolgreich. Das stimmt ja nicht.
Das stimmt nicht. Ja, das ist falsch.
Aber was Leute nicht mögen ganz oft im Publikum ist, wenn du auf einem Live-Konzert bist und dann spielt die Band oder der Musiker ihren größten Hit. Ja, und
in einer anderen Version.
In einer anderen Version gespielt. Das mögen die Leute.
Das hassen die Leute.
Das meinte ich.
Ja. Ja, und sie hassen es auch, wenn der Sänger was von seinem neuen Album spielt. Ja, wir sind die Rolling Stones. Wir haben hier unser neues Album mitgebracht. Buh! Ja. Da war doch neulich habe ich gelesen, Bob Dylan hat irgendwie ein Konzert gegeben und hat keinen einzigen alten Song gespielt, sondern ausschließlich Zeug von seinem neuen Corona-Album. Dankeschön.
Ja. Das mögen die Leute nicht.
Das mögen die Leute nicht. Aber zurück zu TV Total. So ein bisschen war es dann aber doch wieder auch, ja, dass ich gesagt habe, ist auch ein bisschen aus der Zeit gefallen. Die haben halt schon auch diese ganzen Ausschnitte, so die lustigsten Heimvideos, die waren da auch so mit eingebaut. Dann fällt irgendeiner auf die Nase oder rennt gegen eine Betonwand unterlegt von einem lustigen Geräusch. Pfui! Und dieser schreierischen Stimme. Und da habe ich gedacht, boah, das ist schon ein bisschen oll jetzt so an Humor. Das hätte jetzt von mir aus nicht unbedingt sein müssen, aber gut, Mai.
Raab war ja nun auch dafür, ich glaube, bekannt, der Kollege Stefan Niggemeier, wenn es immer mal wieder passt, weist er ja auch darauf hin, der Raab hat sich schon sehr häufig über Menschen lustig gemacht, eben nicht Bekannte, sondern irgendwelche Allerweltsmenschen, die er dann so ein bisschen der Lächerlichkeit preisgegeben hat. Und das wird auch gern mal vergessen, ja, dass es da auch zahlreiche Momente gab, wo man vielleicht lieber mal den Mantel des Schweigens drüber decken sollte. Und wenn das wieder in so eine Richtung geht, wo man sagt, guck mal, den Dödel da, ja, dann wäre das natürlich nicht
ja,
so. Und das passt dann eben auch nicht mehr in die Zeit.
Genau, das war so in Ansätzen auch da. Da haben sie so Leute, so irgend so ein Heini aus dem Wetten, das Publikum so groß gezeigt, der irgendwie schräg aussah und sich ein bisschen über den lustig gemacht. Ging noch, glaube ich, aber das ist richtig. Das war ja damals, hat der Raab ja auch da Songs, diesen Maschendraht-Sound-Song, mag der eine oder andere noch im Ohr haben, wo dann so eine Frau da vorgeführt wurde oder andere. Das war so ein bisschen die nicht so schöne Seite von TV Total. Hat damals auch immer für Kritik gesorgt und würde heute sicherlich für noch mehr Kritik sorgen. Aber ich glaube, die Macher sind sich im Prinzip dessen auch bewusst. Aber es war ein erstaunlicher Erfolg. Es wird jetzt jede Woche kommen. Früher kam ja TV Total sogar zeitweise dreimal die Woche zu einem späteren Sendeplatz. Das traut man sich jetzt heute nicht mehr in dieser Frequenz zu bespielen. Einmal die Woche 20.15 Uhr ist trotzdem ambitioniert genug. Und sie haben noch was gemacht. Sie haben nämlich ihre notorisch erfolglose bisher Sendung Servakis und Optenhövel live vom Montagssendeplatz jetzt auch auf den TV-Totaltag Mittwoch gehievt und senden das direkt im Anschluss. Und das hat sofort ganz gut funktioniert für ProSieben. Die Quoten von Servakis und Optenhövel waren im Anschluss an TV-Total deutlich besser, weil einfach ein paar Leute dran geblieben sind. Jetzt muss man natürlich gucken, ob diese Strategie langfristig für ProSieben erfolgreich ist, ob die Leute, ob das der Neugier-Effekt trägt, ja, weil es ist nochmal ein anderer Schnack wie bei Wetten, dass, ob ich jetzt sage, ich mache einmal im Jahr eine Riesen-Event-Show. Oder ich habe hier ein Format, das läuft im Prinzip einmal pro Woche, muss kontinuierlich liefern.
Ne? Ja, ja. Wobei, ne, also auch Phrase, aber in the long run we are all dead. Also ob das langfristig funktioniert.
Ja, langfristig ja schon, halt
ein paar Jahre. Wenn
Jahr. Dann wäre es schon mal lang. Ja klar, das meine ich auch nur damit. Ja.
So. Und das führt natürlich dann auch zu der abschließenden Frage, werden wir jetzt einen Boom von eingestellten Fernsehformaten erleben, die Sender jetzt wieder ausgraben, um Quote zu machen?
Nee, ich glaube es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist doch ein sehr überschaubares Feld, die Formate, die für eine Reanimierung taugen. Würde dir denn noch ein Format einfallen? Ich meine, das ZDF hat es ja auch mal mit Dalli Dalli versucht. Ja, das war auch kein, stimmt. Das war auch ein bisschen ein Rohrkrepierer.
Mit Kai Pflaume war das, glaube ich.
Ja, ja. Und
ja, also es gibt doch diesen Digitalsender von RTL noch, ne, die so quasi so ein Retro-Fernsehen gemacht haben, wo dann das Glücksrad.
Ist das RTL läuft. Plus?
Ja, ne?
Ja.
Das heißt dann ja irgendwann anders.
Ja, vielleicht.
In RTL Plus, ja, gibt's das.
Ist jetzt das Streaming-Abo-Ding, ja. Ne? Ja.
Glücksrad und der Preis ist heiß.
Ja.
Mit Jörg Dreger und dem Song.
Der Song, klar. Ja. Das ist alles das gut ist und aber, schön, aber das ist doch alles ein paar liegen drunter, ne?
Ja, oder? Klar. Aber so große Namen, es gibt halt eben nur Wetten, dass, TV Total.
Verstehen Sie, Spaß war nie weg. Ja, das hat sich über die ganze Zeit durchgeschleppt. Ja,
genau. Muss dann aber auch irgendwo erfolgreich gewesen sein. Ich habe die Quoten nicht im Kopf, ja, weil man macht einfach was nicht weiter, nur weil es irgendwie ein großer Name ist. Reicht nicht mehr.
Mhm.
Nee, das Arsenal an solchen Geschichten ist überschaubar.
Was willst du noch machen? Einer wird gewinnen, oder? Der große Preis.
Am laufenden Band.
Am laufenden Band. Nee, das kannst du alles.
Mit Rudi Carrell. Das Arsenal ist beschränkt, aber trotzdem ist natürlich diese Sparte Retro immer wieder attraktiv und eben nicht nur im Fernsehen, sondern auch Kino, Musik vor allem natürlich. Alles kommt irgendwann mal wieder und dieses, wie ist denn diese Sendung, wo die sich, ich weiß, das ist alles liegend runter, ne? Aber es ist halt einfach ein Geschäftszweig zu sagen, wir denken uns nichts Neues aus, sondern machen das, was schon mal erfolgreich war, einfach nochmal, wo die sich immer das ins Ohr geflüstert haben und dann musst du so eine Art stille Post spielen.
Mit Werner Schulze, war das nicht auch, ja, Jochen
Bendel,
Werner Schulze, Erdl,
ja,
wie hieß denn das? Ich weiß
Familienduell.
Familienduell? Nee, ich weiß es nicht mehr. Ruckzuck? Hm. Keine Ahnung.
Ruckzuck, ja.
Das waren immer so Sendungen, die kamen immer nachmittags und
die haben wir nach der Schulzeit.
Ja, naja, ja. Also ich glaube, also das braucht man jetzt wirklich nicht mehr so. Das, da fehlt auch, finde ich, ein bisschen die Fallhöhe. Wetten, das ist halt schon die Samstagabendshow gewesen, ne? Und mit Thomas Gottschalk zu ungeahnten Quotenhöhen und dann war es jetzt lange weg. Und dann hat es natürlich eine gewisse Dimension und auch eine Fallhöhe. Und TV Total hatte auch, der Raab hat ja ProSieben über Jahre hinweg geprägt, eben auch mit seinen ganzen Event-Shows, mit diesen ganzen Sachen, die er da gemacht hat. Und das hat dann auch einen Paukenschlag, wenn das wieder zurückkommt. Aber das andere, das ist ja so Zeug da aus dem Nachmittagsprogramm, ja. Das bleibt dann aber auch da. Also
es bedient dieselben Reflexe und Emotionen bei den Zuschauern. Nicht auf dem Level von Wetten, das natürlich, aber doch im Kleinen.
Im Kleinen.
Weil die Leute mögen das Vertraute. Sie wollen ganz gern auch mal wieder nicht immer mit neuem Kram konfrontiert werden, sondern das, wo sie sich irgendwie damals mit wohlgefühlt haben. Und das ist was vollkommen Menschliches natürlich. Aber
das zeigt halt auch, lineares Fernsehen ist noch nicht tot. Es kann immer noch funktionieren, auch wenn es vielleicht einen Eventcharakter hat, wenn du so Leuchttürme brauchst. Mhm. Aber die strahlen ja auch irgendwie ein bisschen ab, ne? Deswegen ist es für das ZDF auch eine gute Sache im Prinzip, wenn sie so eine Marke wie Wetten, dass wieder revitalisieren könnten. Auch, und wenn es nur einmal im Jahr ist, ja. Weil es hat ja schon einen Signalcharakter. Interessant
wir
übrigens.
Wir haben da jetzt gewettet und.
Ja, interessant fand ich übrigens, dass das TV Total bei ProSieben gar nicht digital bei denen auf der eigenen Plattform nachzugucken war, auf Join.
Doch.
Auf Join.
Ich gestern nochmal den Anfang, weil ich den verpasst hatte,
nachgeschaut. Auf Join.
Ja, auf Join.
Na? Weil ich habe es erst versucht, auf Join zu gucken, da war es dann noch nicht wahrscheinlich.
Also gestern Abend.
Und ich habe es dann bei myspaß.de gefunden. Das ist die Plattform von der Produktionsfirma Banichai, früher Brainpool, egal.
Aber jetzt ist, wie ist das? Das habe ich sträflicherweise gar nicht nachgeschaut. Der Raab produziert das doch, aber Raab macht doch nicht mehr bei Brainpool mit, oder doch, oder nicht?
Das weiß ich jetzt nicht, ganz ehrlich,
naja,
keine Ahnung.
Egal, das beantworten wir vielleicht nächste Woche.
Ja, für diese Woche machen wir einen Deckel drauf. Das war die Retro-Medienwoche in dieser Woche. Mal schauen, was es nächste Woche wieder gibt. Wo ist denn mein Outro-Knopf? Hier. Tschüss, bis nächste Woche.
Bis dann.